Hallo Marc.
Hallo Jasmin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich freue mich, dass ich heute Marc Stoffel zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Marc, bevor wir loslegen, habe ich erstmal eine Aufwärmfrage für dich. Und zwar, was hat dir denn das letzte Mal so richtig Freudentränen bereitet? Beziehungsweise, wann hast du das letzte Mal so einen richtig positiven Moment erlebt, der dir Gänsehaut bereitet hat? Fällt dir da was ein?
Ja, heute Morgen um 4, als ich aus dem Bett kroch und meine zwei Kinder und die Frau schlafend verlassen musste. Schlafende Kinder ist etwas ganz, ganz Schönes.
Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön. Super, dann lass uns mal starten. Marc, du hast bei Haufe Umantis angefangen als Praktikant. Heute bist du CEO des Unternehmens, was natürlich was ganz Besonderes ist, weil deine Mitarbeiter haben dich selber gewählt. So eine ganz spannende Geschichte. Ich würde sagen, da gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal näher drauf ein. Jetzt zum Einstieg. Wenn wir beide uns jetzt kennenlernen würden, abends auf einem Meetup, was würdest du mir erzählen, wer du bist und was du machst und wie du da hingekommen bist?
Ja, also meistens ist es tatsächlich so, dass man uns aus Fernsehen, Presse oder Ähnliches kennt wegen dieser ganzen Demokratie-Story. Deshalb würde ich eigentlich abends an der Bar oder irgendwo nicht auf das Thema eingehen wollen, weil wir gerne darüber sprechen, warum wir das tun und was wir tun und nicht auf diese, du bist doch der gewählt wird und so weiter. Weil das ist mir in der Tendenz dann auch oft immer zu oberflächlich, die Diskussion.
Ja, deshalb bin ich
heute froh, dass wir das ein bisschen vertiefen dürfen.
Mhm. Und kannst du nochmal für alle, die Haufe Umantis jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, erklären, was ist eigentlich euer Kerngeschäft?
Gerne. Also wir kommen klassischerweise aus dem ganzen HR- und Talentmanagement-Thema und helfen unseren Kunden dabei, die tollsten Talente zu gewinnen, die aber auch im Unternehmen sinnvoll einzusetzen, tolle Rahmenbedingungen zu machen, die auch erfolgreich im Beruf zu halten. Begleiten aber auch Unternehmen immer wieder dabei, diese Themen neu zu erfinden. Weil HR unserer Meinung nach genauso wie die Unternehmen massiv im Umbruch steht und ganz viele der Instrumente, die man vor 10 Jahren noch für State of the Art gehalten hat, heute eigentlich extrem überdenkenswert sind. Und da helfen wir unseren Kunden, den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig spannende Thematik, weil New Work wird in vielen Fällen verkannt. Wir sehen ganz, ganz viel Zombies. Also tolle neue Büros, Turnschuhe und neue Jobtitel, aber im Kern dann trotzdem noch die gute alte Hierarchie, die durchschlägt. Und da diese Fragen wirklich zu beantworten, was HR ist, was New Work ist, was Agilität ist, da helfen wir unseren Kunden, diese Antworten für sich auch zu finden.
Wie groß ist Haufe Umantis? Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
Wir sind Teil der Haufe-Gruppe, insgesamt 2.500 Mitarbeiter und die Haufe Umantis, die sich mit den Themen, die ich beschäftigt etwa 250 Mitarbeiter.
Mhm. Wo ist euer Hauptsitz?
In St. Gallen in der Schweiz. Ja. Da hört man wahrscheinlich auch meinen süddeutschen Dialekt durchschimmern.
Genau.
Haben dann in Freiburg im Breisgau den Hauptsitz der Gruppe, sind aber auch in Barcelona mit unserem Entwicklungsstandort, in Rumänien, an der Ost- und Westküste der USA und in China vertreten.
Mhm. Wunderbar. Jetzt habe ich ja eingangs schon kurz angedeutet, dass du von deinen Mitarbeitern als Chef gewählt wurdest. Also du bist demokratisch legitimiert. Erzähl uns doch mal, wie hat eigentlich diese Wahl stattgefunden? Wie funktionierte das Ganze und warum denkst du, dass genau du dann tatsächlich auch zum CEO gewählt wurdest? Aus welchen Gründen?
Ja, vielleicht hole ich tatsächlich kurz aus, wie es eigentlich dazu kam, dass wir diese verrückte Idee, nämlich Wahl von Führungskräften, eingeführt haben. Und die Idee ist tatsächlich auch in Berlin entstanden, vor wahrscheinlich etwa 8 Jahren, als wir bei einem Bier, damals der Hermann Arnold, Gründer und CEO, mit mir, ich war damals Vertriebschef, haben wir diskutiert, hey Marc, für die nächste Phase des Unternehmens glaubte Hermann, dass es eine andere Art Führung braucht und er hat diese Art von Führung stärker bei mir gesehen als bei ihm selbst und hat eigentlich mich gefragt, ob ich bereit wäre, CEO zu werden und ich habe natürlich gesagt, super, klar, gerne Und hat er gesagt, ja gut, aber lass uns doch die Mitarbeiter fragen, ob sie das toll finden oder nicht, weil Demokratie ist in unserem DNA drin und wir haben gesagt, das ist doch eine Entscheidung, die wir gemeinsam treffen sollten. Und dann haben wir 2 Wochen später, nach einigen schlaflosen Nächten meinerseits, die Belegschaft gefragt, ob sie das eine gute Idee finden oder nicht. Damals hatten wir überhaupt nicht die Idee, Führungskräftewahlen einzuführen, sondern wir haben gesagt, ja, den Hermann hat das und das getrieben. Ich habe dann vorgestellt, wie ich vielleicht gewisse andere Schwerpunkte setze. Und die Mitarbeiter haben gesagt, ja gut, das haben wir euch gehört, das diskutieren wir mal 2 Stunden ohne euch, ob sie das gut finden oder nicht. Haben uns wieder reingebeten und haben dann gesagt, ja, lass es uns mal ausprobieren. Und geben wir dem Marc, der ja als Praktikant eingestiegen ist, geben wir dem mal eine Probezeit von 6 Monaten und gucken wir danach mal. Und nach 6 Monaten muss ich dann wieder zur Wahl antreten und habe dann glücklicherweise die Legitimation gekriegt. Und erstaunlicherweise ist es dann ein Jahr später dazu gekommen, dass meine Geschäftsführungskollegen gesagt haben, warum bist du eigentlich legitimiert und wir sind es nicht. Wir wollen das auch. Und seit diesem Zeitpunkt machen wir jedes Jahr Führungskräftewahlen, was ich bemerkenswert finde, weil im Gegensatz zu mir hatten diese Personen ja eigentlich nur was zu verlieren. Ich hatte ja auch eine Chance, eine Beförderung anzunehmen. Und ich zolle den Kollegen heute noch Respekt, dass sie diesen Schritt gewagt haben, weil es war beim ersten Mal tatsächlich so, dass etwa 20% der Führungskräfte auch abgewählt wurden. Und das ist für mich eigentlich noch ein historisch extrem spannender Schritt, dass man eigentlich denkt, alles ist in Ordnung und trotz Mitarbeiterbefragungen und 360-Grad-Feedbacks denkt man eigentlich alles happy-peppy. Und dann führt man so eine Führungskräftewahl ein und merkt dann als Ventil auch, was da für ein Druck, auch eine Unzufriedenheit damals da war und wie bereinigend auch das dann ist, aber wie schwierig diese Bereinigungsphase dann natürlich auch für jeden persönlich ist. Ja.
Wie haben diese 20% denn reagiert, die abgewählt wurden? Ja,
also heute schauen wir respektvoll zurück für jede Person, die das durchlaufen hat. Wir haben fast alle Mitarbeiter in der Vergangenheit, die abgewählt wurden oder bei Wahlen angetreten sind und nicht gewonnen haben, haben wir noch im Unternehmen beschäftigt. Wir nennen die auch respektvoll die Helden der Spiralkarriere, weil nach einer solchen Phase, nach einer solchen auch Gefühlsdusche, weil man kriegt ja dann, man tritt an und kriegt brachial ins Gesicht gesagt, nee, wir sehen dich in der Rolle nicht. Das ist ja nichts gegen die Person, aber gegen die Ambition letztendlich. Ja. Wenn man aber durch dieses Tal der Tränen auch durchgeht, haben wir erlebt, dass die Kollegen unglaublich gestärkt auch ganz andere Karrieren 2-3 Jahre danach gemacht haben. Also im Durchschnitt haben sich die besser entwickelt als der Rest, haben meistens auch mehr verdient nach 2 Jahren als vorher. Und die nennen wir eben die Helden, weil es auch für viele Vorbilder sind, dass es fernab von hierarchischen Führungspositionen unglaublich spannende Karriereschritte gibt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem unserer Gesellschaft, dass wir eigentlich nur diese Kaminkarrieren sehen und auch das als Statussymbol. Oder du hast auch heute gefragt, ja, CEO, erklär mal, warum wir es gewählt. Und das wird so stark auch mit Symbolen und Status besetzt. Und das wollen wir eigentlich in unserem Unternehmen versuchen zu durchbrechen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn die ganze Welt anders tickt. Oder? Weil was schreibst du in den CV rein, wenn du abgewählt wurdest als Führungskraft und im Unternehmen vielleicht eine geniale Entwicklung hast, aber im CV sieht es komisch aus. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun.
Ja. Ja, ich finde, das ist wirklich eine total spannende Entwicklung, wie das da bei euch stattgefunden hat. Und sind die meisten von denen auch bei euch noch im Unternehmen?
Ja, ich würde sagen, 95% sind ja noch bei uns. Uns ist niemand direkt nach so einem Schritt gegangen, sondern haben alle auch gesagt, ich mache diese Entwicklung mit und sehe das auch als Chance. Aber man muss klar sagen, dass es für die Person eine Gefühlsdusche ist und auch für das Umfeld anspruchsvoll, weil viele mögen es, über ihren Chef oder über ihre Chefin an der Kaffeeküche herzuziehen. Aber tatsächlich auch den Chef oder die Chefin abzuwählen, ist ja auch als Wähler einen taffen Schritt. Und ja, das muss man auch mal lernen, damit umzugehen.
Und wie findet die Wahl statt? Also hat man einen Stimmzettel, wo man einfach ankreuzt, ja oder nein? Oder wie vollzieht ihr das?
Also vielleicht ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir selbst der größte Kritiker des Wahlsystems sind. Mhm. Also wir erfinden das Wahlsystem praktisch jedes Jahr neu und entwickeln das auch weiter, weil sich unsere Herausforderungen verändern, weil sich die Größe und die Komplexität verändert, weil wir aber auch mit jedem Mal merken, das und das und das klappt noch nicht, weil wir sind ja wahrscheinlich das erste Unternehmen der Welt, das sowas macht. Also wir sind ein Pionier und da muss man ja auch bereit sein zu experimentieren und deshalb gibt es eigentlich diesen einen Wahlprozess, den ich dir jetzt beschreiben kann, gar nicht, sondern das ist permanent in Entwicklung. Wir sind auch jetzt gerade wieder in einem massiven Schritt, die Demokratie abzugraden auf unsere Themen, die wir heute und morgen vor allem haben. Aber die Idee, vielleicht einfach zusammengefasst, ist, dass wir die Hypothese haben, dass wenn sich das ganze Umfeld ums Unternehmen herum permanent verändert, muss das ja auch im System eine Veränderung haben. Also wir können ja nicht sagen, VUCA-Welt, Komplexität und alles im Umbruch und Disruption und Digitalisierung und schieß mich tot, aber im Unternehmen hocken alle auf ihren Sesseln, wie als gäbe es kein Gestern und Morgen. Und da zu sagen, wir wollen jedes Jahr die Organisation, die Führungsfunktion auf den Prüfstand stellen und auch die Belegschaft fragen, was ist denn genau Führung fürs Jahr 2019, für die Rolle Produkt-Owner dieses Teams. Weil es gibt ja keine Frage, die so schwer zu beantworten ist, wie was ist eine Führung? Und wir wollen durch diesen Dialog eigentlich eine Absprache treffen zwischen den Führungskräften und den Mitarbeitern, die sagen, ja, der Person wollen wir für diesen Zeitraum auch folgen. Und das finden wir gut, dass wir geführt werden, weil wir glauben auch, dass in dem Bereich Führung mit dem Stil gefragt wird. Das ist auch immer eine Stildiskussion. Braucht es jetzt mal hierarchische Führung? Braucht es einen Moderator? Braucht es methodische Führung etc.? Und dann ist uns aber auch wichtig, über die Wahl als solches ein Commitment zu erzeugen. Also wie ein Vertrag eigentlich, dass ein Team sagt, hey cool, jetzt haben wir genügend gesprochen, was die richtige Führungsfunktion ist. Jetzt lass uns aber auch einen oder eine Person definieren, die das Recht hat, das dann auch zu tun. Weil es ja insbesondere bei diesen ganzen Agilitätsdebatte teilweise auch unglaublich schwierig zu führen. Und die Ansprüche ändern sich ja auch gefühlt Tag für Tag von wir brauchen gar keinen Chef bis ah, da wäre jetzt mal gut, wenn einer hart durchgreift. Und das wollen wir jedes Jahr eigentlich durch eine demokratische Wahl legitimieren, aber nicht für die Ewigkeit, sondern eben für eine Periode, die überblickbar scheint. Das ist bei uns jetzt ein Jahr. Das muss wahrscheinlich auch jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, ob das die richtige Zeitordnung ist.
Also ich glaube, es gibt insgesamt eine riesengroße Sehnsucht nach guter Führung und so das Mysterium, dass die Generation Y oder Z gar nicht geführt werden will, glaube ich, ist falsch und das kann man gar nicht so hinnehmen, sondern da besteht ein ganz großer Bedarf, eine gute Führungskraft zu haben.
Ja, absolut. Und ich glaube, je mehr, das ist auch so ein Trugschluss, je mehr Agilität man braucht, weil mehr Komplexität da ist, desto mehr Führung brauche ich auch. Und ich brauche vielleicht auch viel verteiltere Führung. Also wir reden sehr viel bei uns von Shared Leadership. Wir wollen eigentlich dieses Sackmesser oder das, in Deutschland muss ich sagen, das Schweizer Armeemesser mit 47 Klingen, die jede Messer scharf ist, von rhetorisch brillant bis marktorientiert, aber trotzdem immer für die Mitarbeiter da und so weiter. Dieses Jesus-Profil gibt es ja nicht. Und da sich mal zu unterhalten, ich glaube, diese Unterhaltung findet auch gar nicht statt, weil es tabuisiert wird. Was braucht das Team für den Zweck, für die Zeit an Führung und das dann auch wertzuschätzen. Ich glaube, Führung wird auch oft schlecht geredet, klein gemacht. Also ich glaube, das braucht auch eine andere Wertschätzung. Aber ich glaube, wir müssen auch lernen, Führung zu verhandeln. Wir haben zum Beispiel bei uns intern Spielkarten entwickelt, wo man bei den agilen Teams kennt man das ja von Pokern, wo man Komplexität oder Aufwände schätzt, wo man Führung mit Spielkarten aushandelt, weil wir gemerkt haben, es fällt uns auch schwer, uns fehlt die Sprache, das zu tun. Während wir perfekt sind, über Preise und Angebote und Leistungen zu verhandeln, aber was brauchen wir für eine Führung, was für einen Stil, das fehlt uns. Und wir sind eigentlich auf der Suche nach solchen Instrumenten. Wir lieben es auch, an uns rum zu experimentieren. Also wir haben so eine Verrücktheit, am offenen Herzen rum zu experimentieren. Also irgendwie, manche sagen, spinnt ihr eigentlich so viel, auch zu wagen und zu viel umzubrechen, aber es macht uns irgendwie Spaß. Und wir glauben auch, das braucht's, weil gerade bei der ganzen New Work Buzzword-Bingo-Geschichte glauben wir, es wird viel zu wenig tatsächlich in den Grundmanifesten wie Führung, wie Kultur, wie Organisation rumexperimentiert.
Und überlegt, was steckt eigentlich dahinter.
Ja. Ja.
Du bist ja jetzt legitimiert als Führungskraft, auch nochmal bestätigt. Deswegen gehe ich von aus, dass du gute Kompetenzen hast, was Führung angeht. Und Erzähl doch mal deinen Werdegang. Ich meine, du hast als Praktikant angefangen. Wie hast du dich weiterentwickelt als gute Führungskraft? Wie hast du das gelernt? Hattest du viele Seminare oder war das eher Learning by Doing? Viel Feedback von den Mitarbeitern eingefordert?
Ja, also ich hatte natürlich jetzt in den 15 Jahren, wo ich Teil unseres Unternehmens sein darf, wahrscheinlich etwa 13 verschiedene Jobs. Und das ist ja dieses wahnsinnig spannende Abenteuer, wenn man ein Unternehmen begleiten darf, was massiv wächst, aber sich auch wie ein Chamäleon permanent neu erfindet, dass es ja auch im Unternehmen unglaublich spannend ist, neue Dinge zu tun. Und letztendlich bin ich immer in diese spannenden Aufgaben reingerutscht, ohne dass ich jetzt vielleicht besonders qualifiziert für diese war, sondern vielleicht auch mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen. Ja, das packen wir jetzt mal an. Und immer eigentlich auch sehr nahe an den Themen, die das Unternehmen zu dem Zeitpunkt auch gebraucht hat. Und natürlich habe ich wahnsinnig viel Unterstützung gekriegt, auch wahnsinnig viel Vertrauen von verschiedenen Seiten, natürlich von den Mitarbeitern über die Wahl. Das, glaube ich, hat mir auch wahnsinnig geholfen, jetzt beim Schritt das erste Mal im Leben CEO zu sein, weil die meisten werden ja von außen bestellt und kommen dann ins Unternehmen und müssen die ersten 100 Tage erklären, warum sie jetzt CEO sind und nicht die anderen, die schon 10 Jahre im Unternehmen sind. Und ich hatte diese Bürde hatte ich nicht. Aber auf der anderen Seite auch von den anderen Stakeholdern, vom Aufsichtsrat, von den Kunden, von der Familie. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch diesen Rückenwind spürt. Und dann auch natürlich 100.000 Fehler gemacht und das durch Feedback gelernt und teilweise auch durch Wahlresultate gelernt, weil die waren nicht immer rosig. Und das ist natürlich schon auch, das tut einem brutal weh. Also es ist schon hart, wenn man dann auch, obwohl man täglich das Beste gibt, dann sieht, okay, das finden so und so viel Prozent der Leute jetzt nicht unbedingt gut, was du machst. Das ist schon ein Schlag auch ins Gesicht. Das braucht es aber auch, um sich persönlich eigentlich zu entwickeln. In letzter Zeit habe ich auch sehr viel angefangen, jetzt weniger Führungsseminare, sondern eher Persönlichkeitsentwicklungsthemen, also die softere Schiene. Was ich schon glaube, was unglaublich wichtig ist in unseren komplexen Welten, wo es eigentlich keine richtig und kein falsch gibt, wo die Führungsfrage etc. auch keine Kompetenzfrage ist, wo ich im Seminar mal irgendwie sage, ich habe Führung und Crashkurs gemacht und dann kann ich es, werden, glaube ich, die Persönlichkeitskompetenz, sich zu hinterfragen, sich zu reflektieren, zu kommunizieren, sich Feedback zu geben, much entscheidend. Und gerade in diesen Veranstaltungen, Seminaren habe ich auch gemerkt, wie schwach man tatsächlich in diesen Themen auch ist. Das will man ja nicht wirklich wahrhaben, aber da gibt es schon sehr viele Themen, wo man auch sehr viel Luft nach oben hat.
Was machst du da konkret, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht? Da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die man machen kann.
Ja, also ich hab einiges ausprobiert. Eines zum Beispiel, was glaube ich auch viele die Nase rümpfen würden, das habe ich mal ausprobiert, weil es einige Kollegen empfohlen haben, ist, in Österreich gibt es einen Coach, der auf einer Alp oben blindes Gehen macht im Wald und deinen Körper beobachtet, wie du reagierst, wenn du blind durch den Wald läufst und eigentlich über die Beobachtung des Körpers sehr viel Rückschlüsse macht über deine Biografie und wie du so tickst. Und der hat mir dann gesagt, hey, es ist relativ sonderbar, aber wenn es bei dir gefährlich wird, wenn du blind durch den Wald gehst und du merkst, du kommst irgendwie auf Abwägen, dann wirst du schneller. Und dann zum Beispiel die Frage, warum ist das so und was steckt eigentlich dahinter, haben mir wahnsinnig geholfen, auch die eigenen Führungsschwächen, weil es tatsächlich so, dass ich die Tendenz habe, wenn es brenzlig wird, zu beschleunigen, statt mal innezuhalten und zu analysieren und dann den richtigen Schuss anzusetzen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, um dann da reinzugehen, auch die eigene Biografie nochmals ein bisschen zu hinterfragen. Also wie bin ich aufgewachsen, was hatte ich für eine Familiensituation, wie war die Jugend. Ich habe wahnsinnig stark mich im Leistungssport ausgetobt in meiner Jugend. Wie hat mich das geprägt, warum reagiere ich so? Das war sehr, sehr erhellend. Teilweise aber auch erschreckend dann natürlich gespiegelt zu kriegen, du verhältst dich so, und das ist dann auch so ein blinder Fleck. Und wenn man den dann mal sieht, ist es ja so zwischen eklig und spannend. Und da reinzugehen, kostet sehr viel Kraft und Energie, die man in der Tendenz immer so wegdrückt. Und das fand ich interessant, da mal reinzugehen und ja, da entdeckt man dann auch sehr viele Themen, die spannend sind.
Ja, ja, gerade das Blindgehen im Wald finde ich super interessant, was man daraus dann wieder ableiten kann. Da würde man ja im ersten Moment gar nicht so drauf kommen, aber wahrscheinlich ist da was dran. Ich habe eine ähnliche Geschichte von einem Freund, der ist Unternehmer und hatte vor ein paar Jahren ein Unternehmen, was nicht so gut gelaufen ist und hatte dann natürlich sehr viel Druck verspürt und sehr viel Druck gegenüber seinen Geldgebern und so weiter und so fort. Schmerzen im Rücken. Hat sich dann mal eine kleine Auszeit genommen und ist in den Urlaub gefahren, hat sich mit einem Freund getroffen, der, glaube ich, auch Coach ist. Und die haben eine Fahrradtour gemacht, also Mountainbikes, sind einen Berg hochgefahren am ersten Tag. Und der Coach meinte, okay, komm, wir fahren jetzt mal hoch, ganz entspannt. So, ganz entspannt den Berg hochgefahren, waren dann oben. So, am nächsten Tag das Gleiche nochmal und der Coach meinte zu ihm so, und jetzt gibst du mal alles, gib mal richtig Gas. Und was denkst du, was das Ergebnis war? Am Ende war die erste Fahrt, wo er entspannt fahren sollte, schneller. So, das kann man ja auch einiges von ableiten, finde ich super interessant.
Ich sehe da gewisse Parallelen. Ja.
Ja. Ja, lass uns vielleicht mal wieder zurückkommen zu Haufe Umantis als Unternehmen. Also wie würdest du das bewerten? Also ein Maximum an Transparenz und Mitbestimmungsrecht, wie wirkt sich das insgesamt auf das ganze Unternehmen aus?
Also ich finde die Warum-Frage eigentlich noch fast am spannendsten. Also warum wollen wir Transparenz? Ja. Warum wollen wir Mitbestimmung? Warum wollen wir Agilität? Und ich glaube, wir sind einerseits von der Haufe Umantis-Seite, andererseits auch von der Haufe-Seite wahnsinnig geprägt von diesem Belief, dass sich unser Umfeld und die Märkte, in denen wir tätig sind und tätig sein wollen, sehr schnell drehen. Von der Haufe Umantis-Seite, weil wir im Technologiesektor sind und jede Woche in Berlin und im Silicon Valley neue Wettbewerber kommen mit neuen Produkten und man sich sehr stark anpassen muss, weil man sonst den Zug verpasst. Und von der Haufe Familienunternehmensgeschichte, die in den letzten 15 Jahren eine unglaublich erfolgreiche Digitalisierung hinter sich haben, vom Verlag zum Digitalanbieter, aber natürlich auch so eine gesunde Portion Paranoia haben. Wenn wir nicht höllisch aufpassen, kann es wieder sein, dass wir vielleicht den Zug verpassen und sich das Umfeld ändert. Und das ist, glaube ich, der Treiber, dass wir sagen, und deshalb müssen wir als Unternehmen anpassungsfähig werden. Und jetzt kann man ja fragen, wie geht das? Und wir glauben halt nicht, dass es durch zentrale hierarchische Strukturen am besten möglich ist, ein anpassungsfähiges Unternehmen zu gestalten. Und das hat uns eigentlich zum Thema Demokratie gebracht, im Sinne von, wenn es uns gelingt, alle Stakeholder, die nahe am Markt sind, das sind Mitarbeiter, das sind aber auch Kunden, sehr stark in die Unternehmensführung mit einzubeziehen, dann werden wir besser in der Anpassungsfähigkeit. Wir haben jetzt kürzlich einen sehr radikalen Schwenk nochmals gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen unsere funktionale Organisation, das heißt Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, wie man so klassischerweise kennt, wir haben das eingerissen und haben es durch ein Mission-Modell ersetzt. Also wir haben keinen Vertriebsvorstand mehr oder keinen Produktchef mehr, sondern wir haben nur noch Missionsverantwortliche, die eine Mission führen. Und eine Mission ist quasi eine Teilstrategie. Das kann ein Wildwasserraft sein, das jetzt gerade den Bach runterstürzt, um mal was am Markt zu validieren, vielleicht Themen, die ihr hier auch macht. Das kann aber auch ein sehr reifes Geschäft sein, wo es darum geht, das einfach vom 100. ins 150. ins 200. zu entwickeln. Und diese Missionen sind immer end-to-end geschnitten. Das heißt, die haben alle Funktionen, die es braucht, um am Markt erfolgreich sind, drin. Und wir haben völlig diese Silos eingerissen und gesagt, wir wollen das durch Missionen entdecken. Und der Belief ist ja der gleiche. Wir wollen eigentlich extrem schnell sein, neue Missionen mal ins Gewässer zu schicken, um rauszufinden, ob die Wette funktioniert oder nicht. Wir wollen, wenn sie dann aber funktioniert, auch einen neuen Organismus, wir nennen es Mission, der sich immer weiterentwickelt und der auch diese Leidenschaft für die Strategie und für das Produkt und für den Markt trägt. Und wie auch wir haben diesen Belief aufgegeben, dass wir ein Unternehmen sind und irgendwie allen alles erklären wollen, weil Thema Transparenz ist auch wahnsinnig anstrengend, teilweise auch unmöglich, sondern wir sagen, wir wollen solche gekapselte Missionen haben, die für sich einen ganz klaren Purpose haben, wo es innerhalb dieser Mission auch viel einfacher wird, zu kommunizieren und Transparenz herzustellen und Involvement und Mitarbeiterbeteiligung dazu haben und sehen eigentlich das Unternehmen eher so als Flotte, und nicht mehr, wir sind eine große Familie und erklären jedem alles und zu jedem Zeitpunkt, weil wir auch gemerkt haben über die Demokratie, das wird dann auch sehr langsam und wird auch unglaublich schwierig in Zeiten, wo du sehr viel verschiedene Themen hast, die auch weit weg voneinander sind, also irgendwie eine neue Idee, die du validierst und auf der anderen Seite hast du ein Kerngeschäft, das du irgendwie in die nächste Phase bringst, haben wir auch in der Demokratie gemerkt, dass es so, wie wir es betrieben haben, nicht mehr weiter funktioniert. Und das ist für mich ja wieder wahnsinnig erhellend, dass das war jetzt einer der Momente, die mich im Businessleben zu Freudentränen gerührt haben, was aus den Menschen passiert, wenn sie diese Klarheit in der Mission und im Purpose haben. Das ist echt krass. Also da entdeckten wir, glaube ich, auch, wie viel Kraft eigentlich darin liegt, die richtige Organisation, die richtige Kultur auch zu haben, weil aus den gleichen Menschen ein komplett anderes Verhalten resultiert, wenn sie diese Klarheit haben, die in ganz vielen Unternehmen, auch in unserer, nicht da war, obwohl wir ganz stark versucht haben, das zu etablieren. Das war für mich auf der einen Seite erschütternd, dass wir es vorher nicht hingekriegt haben, aber jetzt auch toll zu beobachten, was da passierte.
Wie habt ihr das am Ende hingekriegt? Also es war ein Prozess, irgendwie dann so entstanden ist? Oder hatte das schon eine gewisse Struktur?
Da sind wir dann eben relativ radikal. Also das kann man dann, das erklärt sich jetzt wieder beim Blindgehen. Wenn es gefährlich wird, werde ich schneller, aber hat auch die Vorteile natürlich, wenn wir mal in der Analyse feststellen, dass das Unternehmen als ein Organismus zu führen nicht mehr klappt, weil wir viele Symptome hatten, wie die auch hochgekommen sind, zum Beispiel über die Wahlen, über Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch, dass wir einfach zu wenig Speed hatten in der Organisation, dann sind wir dann, wenn wir das Gefühl haben, dass ein neues Paradigma hilft, unglaublich schnell auch dann relativ schnell den Schalter umzulegen und sagen, jetzt probieren wir es mal aus, weil dieses Experimentieren, das ist unser DNA drin und wir haben das jetzt irgendwo im Herbst analysiert und im Dezember umgestellt und sind jetzt quasi im neuen Zeitalter, das wir das Missionsmodell nennen, und sind das am Entdecken und jede Woche entdecken wir was Neues. Also da sind wir auch relativ schnell dann drin, wenn wir mal im Kopf eine tolle Idee haben, das dann auch umzusetzen. Ja. Obwohl es eine Operation am offenen Herzen ist.
Ja. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch verschiedene Interviews natürlich von dir gelesen und auch auf einen Artikel, auf den ich gestoßen bin, 3 Thesen zur Transformation, die du aufgestellt hast. Die erste These, da geht es darum, keine Hierarchie ist auch keine Lösung. Und du sagst, wir sollten eher von dem Gedanken abkommen, so wie Startups ein Unternehmen aufzubauen. Also nicht immer nur in agilen Netzwerken zu denken und uns zu organisieren, sondern eben einen Mittelweg zu finden. Kannst du das nochmal ein bisschen mehr erläutern?
Ja, also ich glaube, die gleiche Sehnsucht, wie du vorhin beschrieben hast, nach guter Führung, ist die Sehnsucht von vielen großen Unternehmen oder Konzernen, so agil zu werden wie die Silicon Valley Startups. Und ich glaube, es ist ein riesen Trugschluss. Und ich glaube, es ist völliger Quatsch, diesen Silicon Valley Tourismus, den Manager heute ja machen, oder? Am Montag fliegen sie hin und am Freitag wieder zurück und glauben dann, sie haben die Rezepte, wie man die eigene Organisation jetzt wie ein Startup führt. Weil die Antwort gibt es meiner Meinung nach nicht, weder im Silicon Valley noch in Berlin noch sonst wo, wie du jetzt einen Großkonzern auf einmal zum agilen Netzwerk transformierst. Und ich glaube, das ist mal eine wichtige Erkenntnis, weil ich sehe ganz, ganz viele, die versuchen, diese Antibiotika zu finden, die man jedem geben kann, damit er dann agil wird. Und das führt zu Zombies, wie ich das nenne, also zu blutleerem Geschwätz, Zombie-Agilität oder Zombie-Innovation oder wie man es nennen möchte. Und im besten Fall schadet es nichts. Und deshalb glaube ich, muss man einen anderen Weg finden und da sind wir auch mit unseren Kunden auf der Suche danach. Wir glauben auch, haben einen Ansatz gefunden. Und zwar, dass man sehr viel stärker sich überlegt, was wollen wir eigentlich genau verbessern? Und zwar vom Geschäft her kommt. Und wie organisieren wir uns für diesen Zweck richtig? Also beispielsweise, meistens ist ja nicht der Druck da, das Kerngeschäft jetzt 2% besser zu machen, sondern meistens geht es ja darum, wir wollen zum Beispiel bei neuen Geschäftsmodellen 10-mal schneller am Markt sein. Da muss ich ja das optimieren und zwar nur das. Und unserer Meinung nach wäre es dann viel kluger und auch viel effizienter zu sagen, für diesen Zweck gründet man eine Mission, die fernab von den normalen hierarchischen Strukturen aufgehängt ist. Diese Mission hat ein Funding, ähnlich wie ein Startup. Das bedeutet, die kriegen eine strategische Aufgabe, irgendein Modell zu validieren oder einen Markt anzugreifen etc. Die kriegen dann auch eine Finanzierung intern, also kein Budget über 5 Jahre, sondern eine Finanzierung für den nächsten Meilenstein, 3 Monate, 6 Monate. Und die kriegen ein Team, idealerweise suchen sie sich dieses Team dann auch selbst aus, an allen Funktionen, die sie brauchen, um für diese 6 Monate das Ding zu wuppen. Und zwar autonom vom Rest vom Laden. Und wichtig, glaube ich, dass man eher dieses Unternehmen als Flotte versteht und nicht versucht, den Tanker jetzt zum Speedboot zu transformieren, sondern eher sagt, lassen wir doch den Tanker weiter so laufen wie jetzt, aber lass uns besser werden, neue Rafts ins Gewässer zu schicken, die dann autonom sind und sich auch, viele werden untergehen, andere werden toll sich entwickeln, die dann immer weiter wachsen und für ihren Geschäftszweck die richtige Kultur, die richtige Organisation, die richtige Agilität, die richtige Führung finden. Und da muss man natürlich bejahen, dass es unterschiedliche Kulturen dann geben wird und nicht diesen Einheitsbrei und dieses Breitbandzeugs, wo man dann sagt, es müssen alle so Open Office sein und überall Design Thinking und überall Scrum, sondern genau dort, wo es nötig ist, dann aber richtig. Und ich glaube, das machen sehr viele Großunternehmen falsch. Und wir sind eigentlich auf der Suche danach, dieses Modell zu finden zwischen dem Silicon Valley und dem deutschen DAX-Konzern, weil das gibt es noch nicht. Und ich glaube, muss auch eine europäische Antwort sein. Ich glaube, da können wir auch nicht alles irgendwie abkupfern wollen, sondern das müssen wir selbst erfinden. Und ich glaube, das muss auch eine Antwort sein für Europa, sich in diesem Spagat zwischen dem Silicon Valley und China irgendwie neu zu erfinden. Und das brauchen wir ziemlich rasch. Ja. Und da sehe ich noch so ein bisschen viel Naivität, viel Einheitsbrei und sehr, sehr viele Zombies. Ja. Auch bei uns übrigens, und deshalb haben wir jetzt kürzlich diese Umstellung gemacht, weil wir auch bei uns sehr viele dieser Zombies entdeckt haben.
Ja, okay.
Ja, ja.
Das ist ja auch gut, wenn man das bei sich selber erkennt.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich selbst zu reflektieren als Person, aber auch als Unternehmen unglaublich wichtig ist.
Ja.
Und das regelmäßig zu tun und dann dort, wo man hinguckt und es schlecht ist, dann aber auch schnell reagiert, aber auch nur dort. Es ist minimalinvasiv, sage ich immer. Also lieber in der Diagnose gut sein und dann dort richtig reingehen, als irgendwie überall ein bisschen und irgendwie Wertediskussionen über das ganze Unternehmen etc. Das finden wir eher schwierig.
Ja klar, sich selber hinterfragen, überlegen, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag und ist das wirklich gut so, nur weil wir das irgendwie vor ein paar Jahren mal so entschieden haben.
Ja, und was soll genau besser werden in den nächsten 6 Monaten und nicht irgendwie so, ja, Digitalisierung, alles wird schlimm und deshalb machen wir jetzt agil.
Die zweite These lautet, Veränderung muss dreidimensional gedacht werden.
Ja.
Welche 3 Dimensionen betrifft das?
Die Organisation, der Mensch und die Infrastruktur. Wir haben eigentlich gemerkt, dass wir Weltmeister sind im Management, in der Organisation was zu ändern. Wir haben irgendein Problem, dann sagen wir, okay, wir haben eine dezentrale Organisation, die müssen wir zentralisieren und dann zeichnen wir ein neues Org-Chart. Rollen das aus, machen ganz viel Change Management und glauben, die Welt ist nachher anders. Und dann haben wir neue Kästchen und wundern uns, warum wir uns eigentlich gleich verhalten wie vorher. Also wir sind meistens viel zu stark auf der Organisationsebene unterwegs. Bei dem Faktor Mensch ist die Frage, wie kann ich eigentlich diesen Autopiloten überlisten, den wir alle im Kopf haben? Der Autopilot ist wie so ein Steuermann, der eigentlich immer eingreift und wo wir uns eigentlich tendenziell immer so verhalten, wie wir es früher verhalten haben. Und das ist tendenziell sehr hierarchisch, übrigens auch in der Gen Y. Wie kann man das verhindern? Und ich glaube, wenn man den Kontext genügend stark ändert, passieren Wunder im Verhalten der gleichen Leute. Ohne dass man irgendwie sagt, man muss da Mindset ändern oder Schulungen machen oder irgendwie Wertediskussionen führen. Wenn es uns gelingt, einen anderen Kontext zu setzen, zum Beispiel, ich bin jetzt nicht mehr in einer Vertriebsabteilung, sondern ich bin jetzt auf einer Mission und wir haben den Purpose XY und da geben wir jetzt Vollgas, dann passiert aus der gleichen Person ganz was anderes. Das ist der Faktor Mensch.
Also du meinst auch eine ganz andere Motivation, die man hat.
Motivation, Verhalten, auch ganz andere Talente, die dann auf einmal rauspreschen, die man vorhin gar nicht gesehen hat. Und das dritte ist das Thema Infrastruktur. Ich glaube, wir tun immer noch so, als gäbe es kein Internet wenn wir Firmen angucken. Also es wird doch niemand auf die Idee kommen, wenn man jetzt from scratch ein Unternehmen hat mit 1000 oder 5000 Mitarbeitern, die Unternehmen so hierarchisch zu bauen, wie sie heute gebaut sind. Also das Thema, wie kann ich Transparenz herstellen in der Kommunikation? Wie können wir siloübergreifend an Projekten arbeiten? Wie können wir die richtigen Leute schneller zusammenbringen, auch wenn sie in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten? Da tun wir echt auch die ganzen HR-Tools oder irgendwie jährliche Zielvereinbarungen, da prügeln wir alle rein. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele digitale Werkzeuge, die New Work oder Agilität befeuern können, aber auch nur, wenn man es eben dreidimensional macht. Nur eine neue Slack-Plattform einzuführen und dann glauben, das Unternehmen dreht sich, das funktioniert auch nicht. Und wir glauben, dass diese drei Dimensionen gleichzeitig verändert werden müssen. Und nicht, ich ändere mal die Organisation und dann 6 Monate danach gucke ich dann, wie ich die Leute in ein neues Verhalten bringe und dann schiebe ich noch ein neues Tool nach. Oder wir upgraden jetzt mal auf Office 365 und glauben, dadurch werden die Silos aufgelöst. Das wird nicht funktionieren. Deshalb immer 3D und das geht uns auch so gegen den Strich, weil wir es lieben, eigentlich an einer Achse zu optimieren. Insbesondere so die Deutschen oder und die Schweizer, die sind so Ingenieure, dann glauben sie, ja, komm, mit dem neuen Organigramm, dann kriegen wir es hin. Und dieses ganzheitliche, lieber klein, aber dreidimensional als groß und irgendwie nur ein neues Org-Chart.
Und denkst du, dass diese ganzheitliche Veränderung vom Unternehmen selber bewältigt werden kann? Also dass das wirklich von innen geschafft werden kann? Oder braucht man da auch viele Denkanstöße und Unterstützung von außen?
Ich glaube schon, dass es die Vernetzung braucht. Wir haben auch jetzt vor 2 Jahren ein Co-Creation-Programm gemacht, wo wir gemeinsam mit einigen Unternehmen gemeinsam experimentieren. Also über die Unternehmen übergreifend, weil wir gemerkt haben, dass man im Unternehmen ja auch gegen massive Gravitationen ankämpfen muss. Also wenn man ja was verändert, macht man sich ja nicht nur Freunde. Und da fehlt dann oft auch der Mut, wirklich durchschlagend als dreidimensional was richtig anders zu machen. Wenn man sich aber vernetzt mit Unternehmen, die das Gleiche tun, über einen Podcast oder über eine Community, wo man wirklich am Gleichen arbeitet, macht das nicht nur Mut, sondern man kann dann auch extrem viel voneinander lernen, weil man die Themen, die anderen reingelaufen sind, ja nicht selbst auch noch machen muss. Und ich glaube, das wird viel wichtiger sein als Beratung, dass wir die Pioniere, die eigentlich Oliver Kahn würde sagen, die Eier hat, auch Dinge richtig anzugreifen, anzupacken, wirklich zu verändern, dass wir diese Pioniere vernetzen und durch diese Vernetzung auch eine Gravitation fürs Neue bilden. Weil ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, dass es unglaublich viel Energie kostet und man sich dann auch ganz oft ganz alleine fühlt und man ja kein Buch lesen kann, wie es richtig ist, sondern man ja auch dann irgendwie dran glauben muss. Und deshalb glaube ich sehr stark an diese Netzwerke und Ökosysteme. Hm. Ja.
Dritte These. Roll-in ist das neue Roll-out. Was steckt da dahinter?
Ja, wenn ich einen TED-Talk empfehlen darf, der das perfekt erklärt, ist das, jetzt muss ich gerade überlegen, Leadership Lessons from a Dancing Guy heißt der TED-Talk, der geht genau 2 Minuten. Und das ist ein wunderbares Bild, da ist ein Festival und einer geht auf eine Wiese und beginnt alleine zu tanzen. Und wenn man jetzt so nüchtern drauf guckt, ist das ein sehr wahrscheinlich Ausdruckstanz. Mhm. Und dann gucken irgendwie 2000 Leute zu und sagen, was ist das für ein Idiot? Und da kommt ein zweiter dazu und der tanzt mit ihm mit. Und das ist der First Follower, who turns the lonely nut into a great leader. Und dann sind sie nämlich schon zu zweit und tanzen gemeinsam und haben eine Bewegung. Und dann kommt der dritte und vierte und dann irgendwann guckt die 2000 Leute gucken dazu, was ist denn das? Da muss ja irgendwas dran sein. Und dann kommt es zu diesem berühmten Tipping Point, den wir ja im Marketing zum Beispiel kennen, wo auf einmal dann jeder eine GoPro zum Beispiel hat und dann geht es durch die Decke. Das passiert ja auch da, dass dann alle gucken und sagen, ja, jetzt mache ich auch mit, weil wenn ich ja nicht mitmache, bin ich ja Outsider. Und dann kommt es zu diesem Roll-In, also zu dieser viralen Verbreitung. In diesem YouTube-Video, TED-Video sieht man dann, dass am Schluss das ganze Festival nach 3 Minuten tanzt. Ja. Und ich glaube, was Unternehmen oft falsch machen ist, die tanzen, dann tanzen noch zwei, drei weitere und dann sagt man jetzt, der Pilot war erfolgreich, jetzt rollen wir es aus. Statt auf den Sog oder den Roll-in zu warten, bis es sich automatisch verbreitert. Und ich glaube, das ist, wir haben versucht eigentlich in unserem Kopf dieses Wort Roll-out durch Roll-in zu ersetzen und das hilft wahnsinnig stark im Denken, weil man immer wieder drüber stolpert, ja, lass uns doch ausrollen und sagen, nee, wenn es doch gut ist, muss es sich automatisch verbreitern. Mhm. Wunderbares Video, kann ich empfehlen.
Ja, ich werde es verlinken dann am Ende.
Ja.
Lass uns nochmal die Perspektive wechseln, weg vom Unternehmen hin zur Einzelperson. Wenn ich jetzt einen Teenager, ein junger Mensch ansprechen würde und dich fragen würde, was soll ich lernen oder welche drei Kompetenzen brauche ich, um auch in Zukunft relevant zu bleiben, was würdest du ihm raten?
Ich glaube, Neugierde ist wahnsinnig wichtig. Dabei würde ich es wahrscheinlich auch fast schon belassen, weil ich glaube, es ist nicht vorhersehbar, was wir für Kompetenzen brauchen werden und wie genau sich die Arbeitswelt verändern wird. Aber ich glaube, offen und neugierig zu bleiben, auch sich selbst immer wieder zu erfinden, daran Spaß zu finden, sich selbst, das Team, aber auch was man tut, wie man es tut, immer wieder neu zu entdecken. Ich glaube, das ist wichtig, dass man vielleicht auch Methoden lernt, wie man sowas macht. Ich glaube, Methodenkompetenz ist schon entscheidend, dass zum Beispiel, wie man so eine Entdeckungsreise gestalten kann, wie man Reflexion macht, wie man Feedback macht, wie man vielleicht auch so praktische Dinge, die wir versuchen im Unternehmen auch zu vertreiben, also wie man rausfindet, was der Kunde wirklich will, wie man Innovationsprozesse gestaltet. Ich glaube, das ist wichtig, weil dann bleibt man als Person, aber auch als Team oder als Unternehmen neugierig und ich glaube, das wird wahnsinnig wichtig sein, weil wir stehen sicher vor spannenden Wandlungszeiten und ich glaube, jeder, der glaubt, er weiß jetzt, was die nächsten 10 Digitalkompetenzen sind und das irgendwie den Kindern empfiehlt, wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Ja. Und ein Instrument zu lernen. Ja. Ich habe gerade kürzlich wieder angefangen zu musizieren.
Was spielst du?
Also ich versuche mich im Klavier und ich merke auch an mir selbst, wie gut das tut, Stichwort Neugierde, auch selber wieder mal was Neues zu lernen, was ganz weit weg ist vom täglichen Arbeiten. Macht mir unglaublich Freude. Und ich glaube, Kreativität, Musik, Neugierde, das wären so die Themen, die ich auch versuche, meinen kleinen Kindern ein bisschen beizubringen. Ja,
ja, mit Neugierde, finde ich, hast du schon gut auf den Punkt gebracht, gerade weil wir eben gar nicht wissen, welche Kompetenzen sind in 20 Jahren relevant. Wir wissen es nicht, welche Berufe es sein werden.
Ja.
Ja. Wir sind durch mit den inhaltlichen Fragen, aber ich habe noch ein paar Fragen, die sich an deine Person richten. Einfach, dass wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wann fängt der Tag morgens bei dir an? Hast du sowas wie eine Morgenroutine oder geht es direkt los mit E-Mails abarbeiten und auf ins Büro?
Ich bin wahrscheinlich einer der E-Mail-Fausten-Manager, die es gibt. Also nee, der Tag beginnt sicherlich nicht mit E-Mails. Ich stehe ganz unterschiedlich auf, zwischen 4 Uhr und 7 Uhr, würde ich mal sagen, weil ich auch sehr viel reise und morgens auf dem Flieger darf. Kaffee ist wahrscheinlich die erste Amtshandlung, was ich auch gerne zelebriere. Und dann ins Auto. Ich wohne auf dem Berg und genieße es, dann vom Berg runterzufahren und dann mal anzukommen und in den Tag zu starten. Und dann gucke ich dann irgendwann in die E-Mails. Aber mein größter Luxus ist, dass ich eine wahnsinnig tolle Assistentin hat, die das für mich unglaublich gut macht. Das ist meine größte Schwäche.
Und das ist sehr viel wert.
Das ist tatsächlich einer meiner größten Luxus im Leben, ja, dass ich das habe.
Cool. Stell dir vor, du hast ab morgen ein Jahr bezahlten Urlaub. Was würdest du in der Zeit machen?
Ich würde mit meiner Familie ins Wohnmobil und Europa erkunden.
Und einfach losfahren?
Ja.
Und ja, das finde ich gut.
Hinten dran im Kofferraum die Kitesurf-Ausrüstung und einfach losfahren.
Also du würdest dich auch echt drauf fokussieren, zu entspannen, Urlaub zu machen und
absolut,
Zeit mit der
absolut.
Familie zu verbringen.
Ja. Hm?
Wann hast du das letzte Mal ein Kompliment gemacht, über das sich die Person so richtig gefreut hat?
Ich habe gestern einem Kollegen, der krank ist, befohlen, sich jetzt 10 Tage auszuruhen, weil wir ihn gesund wieder brauchen, und das hat ihn extrem gefreut.
Das hat ihn wahrscheinlich auch extrem entspannt.
Ja, weil er irgendwie extrem gehadert hat, soll er jetzt diese Therapie machen oder nicht, und das hat er sich sehr gefreut. Für mich ist es irgendwie selbstverständlich, dass wenn man krank ist, ist man krank, und wir brauchen die Leute gesund und nicht irgendwie da, ja.
Ja, aber wahrscheinlich wichtig, das einfach auch nochmal zu betonen.
Ja, ich glaube, viele Dinge ist auch wichtig, dass man es einfach mal hört und ausspricht, weil man teilweise in dieser Hektik diese Dinge dann nicht mehr macht. Und ich glaube, die Dinge auch zu benennen und auch mal zu sagen, du bist uns extrem wichtig und deshalb ruhe ich jetzt aus, und das hat jetzt alles andere keine Priorität, das auch mal auszusprechen. Ich glaube, das tut man zu wenig.
Ja, cool. Super. Also wir sind am Ende unseres Interviews. Vielen, vielen Dank für deinen wertvollen Input und für deine Zeit.
Danke dir.
Schön, dass du da warst.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge mit Marc gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen oder den Kanal abonnieren. Dann bekommen Sie immer die neueste Folge direkt als Nachricht aufs Telefon. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.